Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Gesichtserkennung, der Social Credit Score, rasant wachsende Megastädte, Technologie überall. China wirkt oft wie ein Land aus der Science Fiction.
Seit Jahren zeichnet sich ein weiterer Trend ab. China liefert nicht nur Realdystopie, sondern auch ganz große Science-Fiction-Geschichten für ein Weltpublikum. Die Bücher der Trisolaris-Trilogie von Xinxin Lui sind Weltbestseller. Eine seiner Kurzgeschichten wurde in China verfilmt und innerhalb von 9 Tagen zu einem der erfolgreichsten Kinofilme des Landes.
Und am 30. April, da bekommt über Netflix die ganze Welt die Möglichkeit, dieses Werk zu schauen. Grund genug, sich das genauer anzusehen und auch zu fragen, warum der Westen so skeptisch auf dieses und ähnliche Werke reagiert. Jochen Dreyer über chinesische Science-Fiction, alte Klischees und neue Weltenretter.
Goodbye, Solar System. Au revoir, System Solaire.
Auf Wiedersehen, Sonnensystem.
Das Szenario des Films kurz erklärt. Die Sonne stirbt und dehnt sich aus. In 100 Jahren wird sie die Erde verschlingen. Die Lösung, damit die Menschheit überleben kann, den ganzen Planeten mit 10.000 Raketenantrieben ausstatten und das Sonnensystem verlassen. Die Erde wandert durchs All. 2500 Jahre soll es dauern, bis ein neuer Stern erreicht wird. Doch schon nach 20 kommt es zur weiteren Katastrophe. Beim Vorbeiflug am Jupiter wird die Erde durch die Gravitation des Gasriesen auf Kollisionskurs gezogen.
Probability of colliding with Jupiter increases.
Die wandernde Erde ist eine Kurzgeschichte des Erfolgsautors Xinxin Liu, die zu einem Action-Blockbuster verfilmt wurde. Doch wenn normalerweise Amerikaner zur Rettung der Welt antreten, stehen hier Chinesen im Vordergrund. Die Kritiken in amerikanischen Medien lesen sich ein wenig so, als wäre ihre Ehre verletzt. Ein Rip-Off, nur eine Kopie von Filmen wie Armageddon, Gravity oder Interstellar. Der Film sei außerdem flach und physikalischer Quatsch. Nathaniel Isaacson, Experte für chinesische Literatur und Science Fiction an der North Carolina State University, hält diese Erwartung für falsch.
Ich glaube, es gibt eine Tendenz, zu viel vom chinesischen Kino zu erwarten. Wir würden das Gleiche nicht von einem amerikanischen Blockbuster erwarten. Es kann schlecht alles auf einmal sein. Und die letzten Filme, in denen Bruce Willis die Erde gerettet hat, waren auch nicht besonders tiefsinnig. Und man kann es natürlich auch einen Rip-Off nennen, man könnte es aber auch eine Hommage nennen, was ja in der Science-Fiction durchaus Tradition hat. Außerdem war Kino nie ein besonders originelles Medium. Es hat schon immer alte Ideen recycelt.
Den Kritiken in der Washington Post, bei Slate oder beim Online-Magazin The Verge wird aber noch etwas anderes vorgeworfen. Sie seien orientalistisch, würden sich also alter kolonialer Klischees bedienen oder diese in den Film hineinlesen. Asiaten seien auf die Gruppe konzentriert, seien weniger individuell, wären charakterlose Schafe in einem System. Die größte Anklägerin ist die chinesische Journalistin Mu Qingzhang. Hinter ihr steht eine virale chinesische Netzgemeinde, die sich den Stolz auf den Erfolg des Films nicht nehmen lassen möchte. Tatsächlich bedient sich der Film der gleichen Bilder, wie wir sie aus fast allen Blockbustern kennen.
Der Film ist sehr auf individuelle Bemühungen fokussiert und auf die Kernfamilie. Es gibt viel Rebellion und es werden die Regeln des Kollektivs gebrochen. Ich denke, das Ende wird da ein bisschen überinterpretiert, wo eine kollektive Aktion die Wende bringt.
Dass der Film so viel kritischen Gegenwind aus dem Westen erfährt, hat vielleicht noch einen anderen Grund. Denn mit dem Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen Weltmacht und mit dem Niedergang der öffentlichen Wahrnehmung des Amerikaners als Weltpolizisten verschieben sich die Rollen. Und das mag der ein oder andere nicht so gerne wahrhaben. Und so sind die USA im Film auch auffällig abwesend, der Rest der Welt allerdings nicht. Die Weltregierung spricht Französisch, der beste Freund des chinesischen Astronauten ist ein Russe und am Ende kann die Welt nur gerettet werden, wenn alle zusammenarbeiten. Der ganze Film kann durchaus als Metapher auf die globale Klimakrise gesehen werden. Eine Katastrophe, die nur gemeinsam gelöst werden kann. Und momentan heißt gemeinsam eben alle, nur nicht die USA. Dann nehmen die Chinesen eben das Zepter in die Hand. Sascha Mamczak, Lektor und Herausgeber beim Heine Verlag, wo auch Xinxin Liu auf Deutsch verlegt wird, verweist auf eine Tendenz im Genre.
Ich glaube, dass die chinesische Science Fiction ein bisschen mehr daran glaubt, dass man mit technischen Mitteln die Sache schon irgendwie in den Griff kriegen wird. Das reflektiert ja so ein bisschen auch die derzeitige Situation der chinesischen Gesellschaft. Die sind von sich selbst fasziniert, wenn nicht gar berauscht, wozu sie alles fähig sind.
Womöglich spielen auch die politischen Verhältnisse Chinas bei der Rezeption der Filme und Bücher eine Rolle. China ist keine Demokratie, wird von einer Partei regiert, es gibt keine Pressefreiheit und Unterdrückung von Minderheiten. Den Autoren wird vorgeworfen, sie seien zu unpolitisch und ja, Xi Xinlu beispielsweise hält sich vornehm zurück, wenn er nach Politik gefragt wird. Aber eigentlich muss man ihn auch nichts fragen.
Wenn man ihre Texte liest, kann man einiges hineinlesen. Diese Metapher sagt chinesischen Lesern ganz viel. Und wir erkennen sie gar nicht als deutsche Leser. Das ist so ein bisschen wie in der Sowjetunion damals, die Romane der Brüder Strugatsky. Die wimmelten nur so vor Regimekritik, aber man musste genau lesen, um es zu erkennen.
Science Fiction schreibt nie über die Zukunft. Sie beschreibt eine mögliche Zukunft aus den Erfahrungen von heute und aus der Vergangenheit. Auch bei den Geschichten vom Bestsellerautor Xi Xinlu muss man etwas genauer lesen, um zu erkennen, es geht nicht um das Hochhalten Chinas als Weltmacht, sondern Lu glaubt fest daran, dass die Welt zusammenrücken und als globale Menschheit die Probleme von morgen angehen muss. Man kann die Geschichte aus seinen Büchern und in den Filmen The Wandering Earth deshalb auch als Handreichung sehen. Ihr müsst nicht immer nach Westen schauen, wir denken auch global, würden für eine Zukunft Opfer bringen. Und wenn es drauf ankommt, dann zerstört auch ein Chinese das allessehende und widerspenstige Computerkontrollsystem.
Die wandernde Erde löst Reflexe aus und vielleicht, wenn der Film dann ab dem 30. April gestreamt wird, wir sagen es mal hier auf Netflix, vielleicht auch Bewunderung, vielleicht gucke ich mir das wirklich an.
Ja, es ist Wahnsinn, was gerade alles so kommt. Es sind ja unglaublich viele Science-Fiction, ja sowohl TV-Serien als auch Bücher, habe ich so das Gefühl, kommen gerade verstärkt raus. Mir geht das ja so, ich habe mich eine Zeit lang wirklich für Science-Fiction interessiert, aber ich habe so das Gefühl, was hier auch gerade so anklang, dass dieses Thema halt immer so ähnlich ist oder dass das so klischeehaft immer erzählt wird, diese Geschichten und immer diese große Weltenrettung und sowas. So richtig neue Motive in der Science-Fiction, ich sehe sie nicht so richtig und deshalb finde ich es leider oft langweilig inzwischen.
Ja, ich lese gar nicht so viel. Ich habe ein paar Bücher von Cory Doctorow gelesen und bei Axel Dorloff hatten wir es besprochen. Das erinnerte mich an Cory Doctorow, was er da beschrieben hat. Und Jochen hat es ja eben auch gesagt, es geht eigentlich um das Heute, welche Ängste man für die Zukunft hat. Und insofern merke ich gerade, werde ich wieder neugierig, wenn man dann, wenn man das liest, sich vielleicht schon so ein bisschen vorbereiten kann auf das, was kommt. Insofern habe ich wieder Lust, ein bisschen mehr Science-Fiction zu lesen.
Aber gerade diese Dystopien, ne? Also dann Orwell, wir reden seit, weiß ich nicht, 50 Jahren über Orwell und vieles von dem ist ja jetzt tatsächlich schon da. Irgendwie jetzt ging es meiner Ansicht nach mal darum, nochmal so ganz neue Szenarien zu entwickeln oder ganz neue Ideen so zu haben. Aber
verstehe.
Es geht natürlich trotzdem immer um den Menschen und der Mensch hat wahrscheinlich auch in 1000 Jahren, wenn es ihn dann noch gibt, die gleichen Probleme wie heute.
Und dann reden wir bei Breitband drüber.
Vielleicht nicht mehr du und ich, aber vielleicht das, was von uns noch übrig ist.
Genau.
Unsere Gehirne, die in der Cloud aufbewahrt werden natürlich. Ne?